Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 19. März 2025. Bald beginnt der Frühling am 21. März. Das ist die Zeitenwende, die mir am allerbesten gefällt. Vor allem auch deshalb, weil ich am 21. März auf die Welt gekommen bin. Ein Frühlingskind und diese Frühlingsgefühle, die begleiten mich durch mein ganzes Leben, wenngleich es auch Momente der schlechten Laune gibt. Seien Sie beruhigt, seien Sie versichert, aber ich lasse mir nichts anmerken vor der Kamera. Ja, die Kamera motiviert mich geradezu, die schlechte Laune abzulegen. Am 26. März, auch ein wichtiges Datum, streichen Sie sich das an in Ihrem Kalender. Am Mittwoch, dem 26. März, kommt der nächste Weltwoche-Daily-Livestream auf diesem YouTube-Kanal oder auf weltwoche.ch/live. Live, aber nicht mit F geschrieben, sondern mit V. weltwoche.ch/live. Bitte senden Sie uns Ihre Fragen, Ihre Anregungen, Ihre Kritik an fragen@weltwoche.ch oder auf das berühmte Formular weltwoche.ch/sprechstunde/weltwoche.ch/sprechstunde/. Also am 26. März haben wir die Gelegenheit, alles zu diskutieren, was jetzt zu reden gibt. Und es gibt so viel, dass wir einzuordnen, dass wir zu verstehen haben, dass uns der Stoff sicherlich nicht ausgehen wird. Gestern also die Schuldenorgie des Friedrich Merz, sie ist durchgekommen. Und schon erstaunlich jetzt aus schweizerischer Sicht, wie man das einfach durchbringt in Deutschland. Niemand ist so richtig dagegen auf die Barrikaden gestiegen im Mainstream. Natürlich, die AfD hat dagegen argumentiert. Wir haben die Linkspartei gesehen, das BSW, das sich mit einer Plakataktion aus dem Bundestag verabschiedet hat. Aber die Medien, natürlich, Kritik war da, aber so richtig auf die Barrikaden gestanden ist niemand, denn die Vorgehensweise hatte sie ja durchaus in sich. Man nimmt das alte, bereits abgewählte Parlament, hebelt die Schuldenbremse aus und ich kann Ihnen sagen, sehr viele Deutsche, mutmaßlich eine Mehrheit der Deutschen, eine große Mehrheit ist für die Beibehaltung der Schuldenbremse. In der Schweiz übrigens haben wir auch eine Schuldenbremse. 85% der Schweizer Stimmberechtigten haben damals sich dafür ausgesprochen. Und das wird jetzt natürlich alles ins Wanken geraten aufgrund des schlechten Vorbilds der CDU und von Friedrich Merz. Was lernen wir daraus? Ja, der Friedrich Merz ist ein Politiker, der alles macht, um an die Macht zu kommen. Der will einfach unbedingt Kanzler werden. Und darum fühlt er sich an nichts gebunden, was er vor kurzem noch zur unumstößlichen Gewissheit erklärt hat. Es ist auch eine Totalkapitulation vor den Grünen, die der gleiche Friedrich Merz noch vor kurzem als Spinner bezeichnete. Aber so grün war Deutschland noch nie. Wobei das Grün, das ist mit Vorsicht zu genießen, das ist ein Grün, wenn Sie da nur ein bisschen an der Oberfläche kratzen, dann wird es dann schnell tiefrot. Und deshalb sind die wahren Grünen, die wahren Umweltschutzfreunde und die Umweltschutzverfechter, die sind eben außengrün und innengrün, aber wir haben zu viele Grüne, die einfach nur schlecht lackierte Rote sind. Also das ist hier die Situation. 100 Milliarden für die Grünen. Für was eigentlich? Warum macht er das? Er kauft sich eine Regierung zusammen. Die teuerste Regierungsbildung aller Zeiten, das habe ich irgendwo auch gelesen. Und eben für die Schweiz jetzt das große Thema, natürlich Deutschland, ein Land der hohen Schulden, ein Land der hohen Steuern, ein Land der hohen Zinsen, das wird den Stress, die Auseinandersetzung intensivieren. Das hat auch etwas Gutes, das ist Demokratie, Rede und Gegenrede. Da werden sehr viele Leute viel lernen. Man wird sehen, wie sich hier die Parteien dann gegenseitig herausfordern. Und das wird sich dann im Rahmen dieser demokratischen Ausmarchungen, die früher oder später wieder kommen werden, das wird sich dann alles wieder abbilden da in der Wirklichkeit. Sehr interessant, also eine komplette andere Situation verglichen mit dem, was wir vor 4 Jahren in der deutschen Politik gesehen haben. Jetzt hier also wirklich echte Kontroversen, echte Auseinandersetzungen, Verfassungsdebatten, erbitterte Diskussionen. Man hat sich das fast schon abgewöhnt, aber schauen Sie sich mal Bundestagsdebatten in den frühen 70er Jahren an oder auch in den 60er Jahren, das habe ich nicht mehr so auf dem Radar, aber in den 70er Jahren kann ich mich noch gut erinnern. Und da sind die Protagonisten, sind die Tenöre, also ohne Samthandschuhe aufeinander losgegangen. Sie sehen also, ich bemühe mich in diesem Abgrund doch auch noch den einen oder anderen Lichtblick hier akrobatisch freizulegen. Aber insgesamt ist es natürlich zappenduster, was wir gestern gesehen haben. Deutschland verabschiedet sich vom Kurs der Solidität und die Rede, die Friedrich Merz gehalten hat, dieses finstere Plädoyer eines Politikers, der sein Land von allen Seiten bedroht sieht, die hatte etwas Unheimliches für mich, die hatte auch etwas Angstauslösendes, denn ein sehr grimmiger Merz hat da gesagt, ja, wir stehen im Krieg, die Ukraine, das ist natürlich auch ein Angriff auf Europa, ein Angriff auf Deutschland. Deutschland wird da täglich angegriffen im Internet und auch die Desinformation. Und da hat er mit dem Zeigefinger lehrerlämpelmäßig auf die AfD gezeigt und gesagt, ihr seid gewissermaßen der verlängerte Arm des Kreml hier, also gewissermaßen verkappte Landesverräter und Desinformanten. Und das lässt nichts Gutes erwarten, dass man hier jetzt eben auch Desinformation, das heißt einfach andere Meinungen, bekämpfen wird. Also eine Fortsetzung dessen, was man ja schon unter der Ampel kritisiert hat. Und auch hier, ich staune, wieso diese Rhetorik oder wie diese Rhetorik überhaupt nicht kritisch hinterfragt wird. Ich meine, hier kündigt ein CDU-Politiker zumindest verbal tosend, fast schon tobend an, eben andersdenkende Meinungen, die ihm nicht passen, zur Desinformation zu erklären und damit natürlich auch mit staatlichen Mitteln zu bekämpfen. Das ist ein Irrweg, meine Damen und Herren. Das ist falsch, das ist nicht der Weg einer Demokratie, das ist nicht der Weg eines liberalen Staates. In einem liberalen Staat müssen Sie andere Meinungen aushalten, müssen Sie auch Portale zulassen von Ländern, die Ihnen nicht gefallen, sonst drohen Sie zu dem zu werden, was Sie eigentlich zu bekämpfen glauben. Das ist hier die ganz große Problematik. Also ich sehe hier eine ziemliche Verdüsterung der politischen Stimmung in Deutschland. Kurzfristig wird das alles sehr anstrengend und unbequem und unerfreulich und diese merkwürdige Verklemmtheit, die man in den letzten Jahren schon gesehen hat, die sich natürlich auch durch den Aufstieg der AfD da verstärkt hat, dass sich dieses Establishment zusehends bedroht sieht. Das ist eben nicht so sehr Deutschland bedroht. Es sind eben diese Machthaber, diese Machtpolitiker, diese machtgewohnten Etablierten und Regierenden, die fühlen sich bedroht. Aber sie versuchen jetzt halt den Leuten einzureden, dass hier da draußen ein ganz fürchterlicher Feind, ein Monster, ein Godzilla sich anschickt, sie alle aufzufressen und mit dieser Angstmacher versucht man jetzt noch einmal die ganz große Schuldenmühle hier anzuwerfen und sie kommen sogar durch damit, sie kommen sogar durch damit, das ist das Erstaunliche. In der Schweiz also packen wir uns warm ein, wir vergraben unsere Ersparnisse und wir müssen uns darauf einstellen, dass nicht nur Zehntausende von Deutschen jetzt die Flucht ergreifen werden in die Schweiz. Wir können nicht alle Deutschen aufnehmen, also ich muss hier die Erwartungen etwas dämpfen, aber vor allem wird auch der politische Druck auf die Schweiz zunehmen, denn die gleiche Schuldenorgie haben sie auch in der Europäischen Union und die EU ist ja auch gepeitscht von einem Identitätskonflikt, von einer Orientierungskrise. Sie haben auf der einen Seite die EU-Zentralisten um die Ursula von der Leyen in Brüssel, diese Kommission, die immer mehr Macht an sich reißt und auf der anderen Seite haben Sie die Souveränisten, die Konservativen, die Freunde des Nationalstaats. Das sind keine Nationalisten, die im Stechschritt marschieren. Aber sie sagen, diese EU ist jetzt zu sehr zentralistisch. Sie regiert über die Köpfe der Bürger hinweg. Sie trägt imperiale Züge. Sie ist ein Imperium und leider allzu oft ein Imperium der Inkompetenz. Und wir wollen mehr nationalstaatliche Vielfalt. Wir wollen, dass die Nationalstaaten mehr Verantwortung tragen müssen in dieser EU. Das sind also unterschiedliche Ordnungsvorstellungen, die da aufeinanderprallen. Und anstatt das offen zu diskutieren, unterdrückt man sie aus Brüssel. Das sehen Sie in Rumänien, das sehen Sie in Serbien, das sehen Sie in Ungarn, das haben Sie im Kaczynski-Polen gesehen, in der Tschechischen Republik, als der Ministerpräsident Babiš mit ganz fadenscheinigen Vorwürfen da aus dem Amt gekegelt wurde. Überall dort, wo sich demokratisch gewählte Regierungen weigern, nach der Melodie von Brüssel zu tanzen, da geht's los. Und stattdessen tanzen die Brüsselianer und jetzt auch die Berliner um dieses neue goldene Kalb der Riesenschulden. Ich bin sehr gespannt, ob die Deutschen da mittanzen oder ob da nicht von außen in diese geschlossenen Abteilungen ein strenges Nein kommt, auf das man die Politiker erlöse, da von ihren Anbetungen der goldenen Schuldenkälber, die da monströs, monströs aufgeschüttet werden. Zweites großes Thema, das Telefonat von Trump und Putin. Das geht ja gar nicht, dass die Amerikaner und die Russen jetzt wieder miteinander reden. Es ist doch viel bequemer, wenn man nicht miteinander redet, dann kann man sich hypnotisieren lassen von Feindbildern und man muss sich auch nicht mit möglichen Missverständnissen auseinandersetzen. Lass nie die Wirklichkeit zwischen dich und deine Ideologie kommen. Das war die Devise der Europäischen Union in den letzten 3 Jahren. Und plötzlich kommt da dieser Donald Trump und sagt, fertig, da machen wir nicht mehr weiter, jetzt reden wir wieder miteinander. Und damit werden die Eurokraten, werden auch die Briten überhaupt nicht fertig. Sie versuchen jetzt eine Koalition der Willigen hier zu formen, um die Friedenspläne zu durchkreuzen. Ist das nur eine Pose? Kann das wirklich gelingen? Nun, vielleicht die tröstliche Botschaft liegt darin, dass die Europäische Union so viele Probleme hat und so viele Schwächen, dass sie sich da einmal mehr übernimmt mit dieser geopolitischen Doppelkonfrontation gegen Moskau und Washington. Und wenn man ganz genau hinhört, was da diese Starmers und Macrons und wie sie alle heißen, was die sagen, dann fügen sie ganz verschämt am Schluss noch an, also wir sind absolut entschlossen, hier natürlich unsere Interessen durchzusetzen, für das Gute zu kämpfen und gegen das Böse im Kreml und jetzt auch neuerdings in Washington. Aber, und das ist dann eben der Zusatz, auf den es drauf ankommt, aber natürlich vor allem doch in der Hoffnung darauf, dass die Amerikaner mitmachen. Und das sind für mich jetzt tatsächlich erfreulichere Perspektiven, also dieses Aufbegehren, dieses europäische Aufbegehren, man könnte jetzt bösartig sagen, dieser Zwergenaufstand oder dieser Teenageraufstand, dieser Aufstand der politisch nicht Erwachsenen, der Grünschnäbel und so weiter, aber wir wollen dieses Vokabular jetzt hier nicht weiter variieren. Diesem Aufstand fehlt einfach die Seriosität, fehlt auch die Kraft und das ist gut so, denn am Schluss müssen die Länder diesen Krieg beenden, die ihn eigentlich auch geführt haben. Und das ist ja gleich die nächste Lebenslüge, die sich jetzt in Lichtgeschwindigkeit auflöst, dass nämlich dieser Krieg gar nie geführt wurde zwischen der Ukraine und Russland, sondern zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland. Und das zeigt jetzt auch diese ganze Diplomatie und es spricht für die Amerikaner, das muss man hier einfach einmal deutlich herausstreichen, es spricht für die Amerikaner, dass dieser Präsident bereit ist, auch Fehler der amerikanischen Außenpolitik einzugestehen. Er hat das getan, er hat gesagt, ich kann verstehen, wenn die Russen diese NATO-Osterweiterung als falsch empfunden haben. Donald Trump, notabene, ist der amerikanische Politiker, der in drastischen Worten die amerikanische Außenpolitik kritisiert hat, gesagt, hören wir mal auf, diese sinnlosen Kriege überall zu führen. Und der Ukraine-Krieg ist auch ein sinnloser Stellvertreterkrieg, der geführt worden ist und der die Ukraine, zumindest in ihrem Ostteil, maßgeblich da verheizt hat. Und das ist doch unglaublich, dass man andere Länder da opfert auf der Schlachtbank der eigenen Interessen. Und der russische Präsident, also sie reden jetzt miteinander, Trump hat telefoniert, 1,5 Stunden, 2,5 Stunden, ich habe da Unterschiedliches gehört. Sie hätten auch über Eishockey gesprochen, darüber hat sich der Paul Ronsheimer fürchterlich aufgeregt. Warum eigentlich? Ich finde es gut, dass die jetzt wieder miteinander reden und dass man sich nicht nur Vorwürfe an den Kopf wirft, sondern dass man versucht, auch etwas Entspannung zu betreiben, auch andere Themen anzusprechen. Ich meine, das machen wir ja auch, das macht der Paul Ronsheimer auch. Ich nehme an, der unterhält sich nicht nur über Zelensky, wenn er in Berlin irgendwo unterwegs ist, oder über die Schuldenpolitik seiner Politiker, dann würde er ja geradezu durchdrehen. Nein, das ist doch, wie es halt läuft in der Diplomatie, Gut, dass sie wieder miteinander reden. Selbst in der Hochzeit des Kalten Krieges, meine Damen und Herren, haben die Amerikaner mit den Russen geredet, sogar bei der Kuba-Krise. Hat Kennedy dann mit Khrushchev telefoniert und man hat dann dieses berühmte rote Telefon installiert zwischen Washington und Moskau. Also hervorragend, sehr gut. Lassen Sie sich da nicht das Gegenteil einreden. Und dass die Europäer hier eine Nebenrolle spielen, dass sie vielleicht nicht einmal am Katzentisch sitzen, diese diplomatischen Verständigungen, ist eben eine Folge, dass das, was man ihnen immer erzählt hat in den Medien, eben überhaupt nicht stimmt. Das war nie ein Krieg von Russland gegen die Ukraine und gegen Europa. Das hat ihnen jetzt ja auch der Friedrich Merz einreden wollen, da mit seiner düsteren Paranoia-Rede zu dieser ganzen Schuldenlawine. Nein, es war und ist von Anfang an ein Stellvertreterkrieg zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland. Und man kann nur hoffen und man kann es nur unterstützen, dass diese beiden Staatenlenker jetzt an dem Tisch eine Lösung finden und dieses Eitle sich da hineindrängen wollen. Und das ist meines Erachtens hier auch das Motiv der Europäer. Sie wollen einfach eine Rolle spielen. Sie können es nicht verkraften, dass sie jetzt da irgendwie vor aller Welt als blamiert dastehen. Sie wollen unbedingt einfach eine Pose einnehmen. Sie wollen jemand sein. Und das ist ja eine letzte vielleicht entlarvende Facette für das, was wir in der Europäischen Union beklagenswerterweise jetzt zu beobachten haben. Noch eine Bemerkung zur NATO, das ist noch wichtig. Da geistern jetzt ja auch die unterschiedlichen Theorien herum mit relativ schrillen Graden wachsender Aufgeregtheit. Ich möchte hier etwas Entspannung anbieten, etwas Beruhigung. Ja, es stimmt, die Amerikaner haben gesagt, wir sind nicht mehr bereit, diese NATO in der heutigen Form in jeder Hinsicht zu unterstützen und zu tragen. Andere müssen da auch mehr Verantwortung nehmen. Und das ist für mich auch kein Weltuntergang, sondern das ist für mich eine Chance. Denn diese NATO ist zu einem irrlichternden, quecksilbrigen, aggressiven Gebilde geworden, wo man nicht mehr genau gewusst hat, was ist jetzt eigentlich der Auftrag dieser NATO? Und ich glaube, da ist auch dringend eine Rückbesinnung vonnöten und eine Abrüstung der Ambitionen. Denn die NATO, vergessen wir das nicht, ist errichtet worden damals im Kalten Krieg und ich glaube sogar noch vor dem Warschauer Pakt. Also man hat das sozusagen in dieser damaligen Konfrontationslage gebildet. Aus besten Gründen, aus noblen Motiven, das will ich gar nicht bestreiten, aber wie alles Menschengemachte ist eben auch die NATO zusehends fehleranfällig geworden. Und die Amerikaner, das muss man auch sehen, die Amerikaner haben Großartiges geleistet im Zweiten Weltkrieg. Die Amerikaner haben die Freiheit verteidigt, sie haben die freie Welt verteidigt, auch im Kalten Krieg. Dieses Verdienst darf man ihnen doch auf keinen Fall absprechen, aber die Amerikaner, und das ist nicht ehrenrührig, wenn man das sagt, die Amerikaner haben natürlich seit dem Zweiten Weltkrieg mehr oder weniger alle Kriege verloren. Sie haben den Krieg in Korea nicht wirklich gewonnen, sie haben den Vietnamkrieg verloren, sie mussten aus Afghanistan davonrennen, auch der Irakkrieg war kein durchschlagender Erfolg. Gut, sie haben, ich glaube, Grenada haben sie einmal eingenommen, das ist zu einem Erfolg geworden. Und die NATO, und da ist eben Donald Trump für mich auch ein Hoffnungsträger, Donald Trump ist auch einer, von dem ich annehme, dass er jetzt nicht wegen Taiwan da einen unnötigen Konflikt, eine Eskalation mit China vom Zaun bricht, obwohl Trump ist auch kein Gutmensch in dem Sinn oder ein altruistischer Wohltäter, der schaut natürlich auf die Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika und da ist die große Rivalität mit China und deshalb möchte er ja auch etwas die Russen aus dieser chinesischen Partnerschaft herausholen, möchte da etwas divide et impera machen und ich meine, dass die Russen gar nicht so unglücklich sind, dass sie jetzt auch wieder mehrere Optionen haben, denn an der Seite des Drachen wirkte der Bär nicht besonders erfreut, nicht besonders glücklich. Kaputte Demokratie in Rumänien, wir haben das kurz angesprochen, die rumänische Wahlkommission hat auch die Politikerin Diana Sozoaza von der Teilnahme an der Präsidentschaftswahl ausgeschlossen. Darüber liest man nichts, was man auch nicht so richtig liest oder was da fast verschämt verschwiegen wird. Vielsagend, Russland schützt syrische Aleviten. Am 7. März hat es ja Massaker gegeben in Syrien. Syrien, das hofiert wird vom Westen, auch von den Amerikanern. Da sind Christen abgeschlachtet worden, hat es ein Massaker gegeben. Die sind jetzt, die Überlebenden sind geflohen auf diesen russischen Stützpunkt Maimim. Schwierig auszusprechen für mich, ein Zungenbrecher. Und das ist auch ein Verdienst jetzt der russischen Außenpolitik, dass sie diese Christen schützt, aber das darf eben in dieser gleißenden Konfrontations-, Schwarz- oder Weiß-Stimmung überhaupt nicht wahrgenommen werden. Das sind dann eben auch russische Narrative, die für Friedrich Herz vermutlich als Desinformation gelten, die es mit aller Härte staatlich zu verfolgen gilt. Ja, und man sieht natürlich hier diese Regimewechsel, Syrien, man hat gejubelt, aber hat das jetzt funktioniert? Ist das wirklich so eine Erfolgsgeschichte? Und das haben wir in vielen anderen Ländern auch immer wieder gesehen. Oder diese Rufe, man brauche jetzt einen Regimewechsel in Russland. Ich meine, die, die das sagen, die haben sich überhaupt nicht überlegt, was dann nachher kommt. Ist denn das besser oder ist das schlechter? Diese Kopflosigkeit, diese fiebrige Hysterieanfälligkeit ist ein ganz großes Problem und auch ein Zeichen dafür, dass wir eben zu wenig ruhige, besonnene Politiker haben, da in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Putin, das noch interessant, habe ich auch nirgends gelesen, zu Wirtschaftsbossen, große Konferenz, er hat gesagt, es wird nie mehr so werden wie vorher. Der Westen versuche, Russland systematisch zu schwächen. Also das hat man schon fertiggebracht. Die viel bessere Zusammenarbeit zwischen Russland, Europa und dem Westen, die hat man jetzt vergiftet durch diese NATO-Osterweiterungs- und Ukraine-Politik. Man kann auch hier nur hoffen, dass man irgendwann wieder zurückkommt zu gedeihlicheren Verhältnissen. Wechsel nach New York, Baerbock soll Topjob bei der UNO bekommen. Ja, sie bekommt den Topjob Präsidentin, glaube ich, der UNO-Vollversammlung. So hat man sich einen wunderbaren Abgangsfallschirm noch geholt. Soi Häveli, soi Deckeli, sagen wir da in der Schweiz. Deutschland macht mobil, Scholz ist nur noch Zuschauer, Habeck zu Finanzpaket, am Geld wird der Klimaschutz jetzt nicht mehr scheitern. Darüber haben wir gesprochen, Russlands Friedensangebot in Putins Interesse. Ja, die Welt hat auch keine Freunde und der Paul Ronsheimer ärgert sich über das Eishockey. Aussetzung der Angriffe auf Energieinfrastruktur vereinbart, aber keine generelle Waffenruhe. Das ist offensichtlich herausgekommen bei diesem Gespräch. Also ein teilweises Eingehen auf den Vorschlag einer Waffenruhe durch Verzicht, glaube ich, 30 Tage, das werden Sie in den Zeitungen nachlesen können, 30 Tage Verzicht auf Angriffe auf die Energieinfrastruktur, aber keine generelle Waffenruhe. Darauf wollen sich die Russen nicht einlassen, vor dem Hintergrund natürlich, dass sie damals in Minsk über den Tisch gezogen worden sind. Was habe ich noch? Ja, hier interessant, ein Bild, das habe ich mir rauskopiert, die Miene der Bundestagspräsidentin, ich glaube Bärbel Baas saß da bei der Rede von Friedrich Merz dahinter und sie hat also fast wie ein Bademeister oder ich will jetzt hier keine unheilvolleren Metaphern abrufen, wie eine Aufpasserin, wie eine Aufseherin hat sie da den Kopf geschützturmmäßig hin und her geschwenkt. Das ist etwas, was Sie in einem schweizerischen Parlament so nie sehen können. Also der Vorsitzende oder die Vorsitzende des Parlaments, der sieht sich da nicht als oberster Chef und Zuchtmeister, der da sofort mit der Peitsche knallt, wenn irgendetwas passiert. Da merken Sie einfach, dass in diesem Bundestag die Politiker eine ganz merkwürdige, geradezu bedrohliche Statur annehmen. Das ist ganz anders im Kleinstaat Schweiz, ist mir noch aufgefallen da in der gestrigen Debatte, als dieses Schulden-Himalaya aufgetürmt und aufgedröhnt wurde. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Danke für die Aufmerksamkeit. Und eben vergessen Sie nicht, am 26. März ab 17 Uhr hier der nächste Livestream und am 21. März ein Jubeltag. Nicht primär wegen meinem Geburtstag, deshalb auch, aber vor allem Frühlingsbeginn. Der Frühling und bald ist schon wieder Ostern und dann fallen alle unsere Sorgen von uns ab. Macht euch keine allzu großen Sorgen. Ja, regt euch ab, bald ist wieder Ostern und vor allem Frühlingsbeginn. So, jetzt aber alles Gute, Schluss für heute. Ich melde mich zurück.